Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Unser heutiges Thema wurde uns durch einige Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern nahegelegt. Lernpsychologie ist offenbar allgemein von großem Interesse und als ganzes Themengebiet ist es auch einmal wieder sehr weitläufig. Aber wir wollen das Ganze mal auf einige spezielle Perspektiven und Fragen eingrenzen. Denn ich könnte euch jetzt etwas über die Geschichte lernpsychologischer Ansätze erzählen, über klassische Konditionierung und Pavlovs Hund, über die sogenannte operante und instrumentelle Konditionierung von Thorndike bis Skinner, über Behavioristen und Kognitivisten. Aber das lassen wir mal. Vielleicht wäre das für einige unserer Hörer wissenschaftshistorisch interessant, aber für die meisten wäre das sicher nur bedingt konkret gewinnbringend. Profitabler und wirklich nutzbarer sind sicher einige neuere Erkenntnisse der Lernpsychologie, also Dinge, die man konkret dann auch nutzen kann. Und vielleicht auch als Einstieg sozusagen ein Aufräumen mit einigen Mythen, mit Annahmen, wie Lernen funktionieren würde. Annahmen, die man zum Beispiel glaubt, weil man es eben mal so gehört oder gelernt hat, die aber entweder unbewiesen und damit reine Vermutungen sind oder die vielleicht sogar schon lange widerlegt werden konnten. Leider halten sich aber falsche Annahmen sehr beständig. Belief Perseverance nannte sich das im psychologischen Sprachgebrauch, wie sicher einige unserer Stammhörer sich erinnern werden. Nun muss natürlich nicht alles Neue gut oder besser sein, ebenso wenig wie alles Alte falsch oder unproduktiv sein muss. Und das gilt für Methoden ebenso wie für Techniken. Weder werden digitale Lernmedien wie Handys, Tablets, Smartboards oder Lernsoftware einen Quantensprung in der intellektuellen Entwicklung unserer Kinder verursachen, noch werden sie generell verblöden, weil sich vieles digitalisiert und virtualisiert. Aber Dinge irgendwann einmal in Frage zu stellen und nicht einfach zu akzeptieren, ist immer eine gute Idee, denn auch regelmäßige Wiederholung macht dir etwas Falsches nicht richtig. Aber fangen wir doch einmal konkret mit einer dieser eben angesprochenen Mythen zum Lernen an, die sich hartnäckig halten und die einfach nicht totzukriegen sind. Zum Beispiel mit dem immer wieder verkauften Mythos verschiedener Lerntypen. Vielleicht zuckt da jetzt schon der eine oder die andere zusammen, die mit der Lehre der Lerntypen aufgewachsen ist und davon in der Schule oder der Uni gehört oder irgendwo davon gelesen hat. Wie kann der das als Mythos bezeichnen? Natürlich gibt es das. Ich selbst bin doch das beste Beispiel dafür. Na, schauen wir mal. Die Idee der Lerntypen ist, wie gesagt, einer der Zombies der Psychologie. Einfach nicht tot zu bekommen. Der wohl bekannteste Vertreter der Lerntypenlehre war wohl Frederick Fester. Sein Buch Denken, Lernen, Vergessen war Mitte der 1970er Jahre ein Bestseller. Gehörte auch für mich in der Ausbildung zur Pflichtlektüre. Dass Fester nun gar kein Psychologe war und auch kein Neurobiologe, Pädagoge oder wenigstens Didaktiker, hat damals niemanden so richtig gestört. Fester war in erster Linie Chemiker und Umweltexperte und trotzdem lag ihm seinerzeit die Lernpsychologie zu Füßen. Und sein Konzept eines visuellen, eines auditiven, eines haptischen oder auch eines kognitiven Lerntyps war ja auch immer so schön plausibel. Man kann sich doch prima vorstellen, dass manche sich etwas gut bildhaft merken können, während andere das Ganze auditiv, also zum Beispiel mit Merksätzen, besser hinbekommen. Und es klingt ja auch einleuchtend, dass wieder ein anderer mit konkreten Modellen, die in die Hand nehmen kann, besser lernt, um zu begreifen im wortwörtlichsten Sinne. Naja, und dem kognitiven oder auch kommunikativen Typ hilft es eben, wenn er Dinge durchsprechen kann. Das alles fiel in den 1970er Jahren auf fruchtbaren Boden und es gab so viele schöne Antworten auf Fragen der Bildungsreform. Leider ist, wie gesagt, eine Antwort, nur weil sie plausibel klingt, nicht unbedingt richtig. Und leider ist ein Modell, nur weil es mir so schön einleuchtend ist, auch nicht zwangsläufig wahr. Fakt ist, dass bis heute sämtliche Versuche, diese Idee der Lerntypen in groß angelegten Versuchsreihen zu beweisen, gescheitert sind. Abgesehen von hypothetischen Annahmen gibt es also weder überzeugende Belege dafür, dass manche Menschen über bestimmte Kanäle besser lernen, noch dafür, dass es überhaupt verschiedene Lerntypen gibt. Frage dich doch einfach einmal selbst, ob du wirklich eindeutig von dir sagen könntest, dass nur eine Art und Weise für dich immer die richtige ist. Wohl kaum. Und bei den meisten Menschen war dann die Antwort auf solche Fragen in entsprechenden Untersuchungen daher immer auch ein "Kommt drauf an". Professor Hal Peschler von der University of California in San Diego hat 2009 in Learning Styles, Concepts and Evidence eine ganz interessante Feststellung dokumentiert. Er hat nämlich festgestellt, dass ein Lerntyp, den man bei sich selbst vermutet, zu einer self-fulfilling prophecy wird, zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Das heißt, wer sich etwa für einen eindeutig visuell orientierten Lerner hält, ist deshalb bei visuellen Inputs besser, weil er zum Beispiel in einem unbebilderten Lehrbuchtext einfach von vornherein schon keine Lust mehr hat. Sein Glaube an seinen angeblichen Lerntyp demotiviert sozusagen prophylaktisch. Und das hat dann natürlich auch Einfluss auf den Lernerfolg. Es geht also weniger um einen mutmaßlichen Lerntyp, als mehr darum, woran ich glaube. Und damit passen an dieser Stelle wieder einmal zwei wunderbare Zitate. Das eine ist von Henry Ford, das habe ich, glaube ich, bereits mehrfach erwähnt. Ob du glaubst, du kannst etwas oder ob du glaubst, du kannst es nicht, du wirst recht haben. Und das gilt eben auch für den Glauben an einen vermuteten Lerntyp. Und das zweite Zitat ist von Max Planck. Auch der kein Psychologe oder Pädagoge, aber sein Zitat trifft dir den Nagel auf den Kopf. Planck hat nämlich gesagt, Irrlehren der Wissenschaft brauchen 50 Jahre, bis sie durch neue Erkenntnisse abgelöst werden, weil nicht nur die alten Professoren, sondern auch deren Schüler aussterben müssen. Naja, und so ganz sind die 50 Jahre für Festers Lerntypen eben noch nicht rum, weshalb sich dieser Mythos auch noch hartnäckig hält, speziell bei den älteren Semestern, die damit aufgewachsen sind. Als Zwischenbilanz an dieser Stelle daher ganz kurz: Vergiss mal besser einen mutmaßlichen Lerntyp und lerne lieber mit möglichst vielen Sinnen. Da kommt am Ende mehr bei raus. Ein zweites Vorurteil, das eigentlich auch eher eine self-fulfilling prophecy ist, betrifft die eigene Intelligenz und damit die eigenen Möglichkeiten und Erfolgswahrscheinlichkeiten, die man sich zubilligt. Oder eben nicht zubilligt. Es gibt nicht wenige Menschen, die an intellektuellen Herausforderungen scheitern, weil sie davon ausgehen, dass ihre mutmaßlich mangelnde Intelligenz keinen Erfolg ermöglichen würde. Allerdings gibt es ebenso viele, die ihre Intelligenz eher höher einschätzen, als sie wirklich ist und die deshalb mit breiter Brust und positiver Erwartungshaltung an Herausforderungen herangehen. Ja, und die dann auch genau deshalb bessere Ergebnisse erzielen. Es ist nach wie vor ein Mythos, dass Intelligenz, was auch immer das sein mag, genetisch angelegt und damit nicht oder kaum veränderbar wäre. Da schwebt häufig so die Schätzung von etwa 80% durch den Äther. 80% der Intelligenz Erwachsener sei durch die Erbanlagen zu erklären. Und tatsächlich gibt es viele Studien, deren Ergebnisse in dieser Größenordnung anzusiedeln sind. Wer allerdings aus so einem Ergebnis dann den Schluss zieht, Intelligenz sei kaum beeinflussbar, der resigniert eindeutig zu früh. Denn einerseits ist Intelligenz ein sehr vielschichtiges und schon gar nicht unveränderliches Konstrukt. Es gab bereits in den 1920er Jahren eine wunderbare Definition von Intelligenz von dem amerikanischen Psychologen Edwin Boring. Der stellte nämlich fest, Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Unabhängig davon, dass dieses Zitat oft in einem Kontext verwendet wird, der eher das Gegenteil von dem sagt, was Boring meinte, können wir es trotzdem zum Anlass nehmen, einen Fakt festzuhalten. Nämlich, dass das Ergebnis eines solchen Tests zwar viele verschiedene Kompetenzen belegen kann, Seine konkrete Aussagekraft muss aber immer auch in einem konkreten Zusammenhang gesehen werden. Denn sowohl diese ominöse Intelligenz selbst, wie auch die Aufgaben eines Intelligenztests sind nachweislich durch gezielte Einflussnahme massiv beeinflussbar. Es ist nicht so, dass wir unserer angeborenen Intelligenz einfach ausgeliefert sind. Nehmen wir logisches Schlussfolgern als einen Teil der meisten Tests. Professor Karl-Josef Klauer konnte beispielsweise an der RWTH Aachen belegen, dass bereits mit einem relativ kurzen Training der IQ um 7 bis 8 Punkte gesteigert werden kann. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Und weitere, auch umfassendere und längerfristigere Förderprogramme belegen sogar noch stärkere Effekte. Zum Beispiel bei Kindern, die aus problematischen Lebensumständen heraus adoptiert wurden und in fördernde Pflegefamilien kamen. Also, Intelligenz mag zwar eine recht hohe erbliche Komponente besitzen, aber unveränderlich ist sie ganz sicher nicht. Wer also unter Berufung auf seine angeblich mangelnden intellektuellen Fähigkeiten demotiviert zur Sache geht oder die Arbeit gleich ganz aufgibt, der mag zwar im konkreten Moment versagen, an seiner mangelnden Intelligenz liegt es dann aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht. Wo wir gerade über Intelligenz reden, können wir gleich auch noch das andere Spektrum mit abdecken und mit einem weiteren Vorurteil aufräumen, nämlich mit dem, dass besonders intelligente oder hochbegabte Menschen auch besonders schwierige Zeitgenossen seien und in aller Regel Defizite in anderen Bereichen hätten. Auch das ist ein Mythos. Ein Mythos, der natürlich durch Filme wie Rain Man oder A Beautiful Mind noch bestärkt wird. Aber auch das ist Unsinn und auch in umfangreichen Untersuchungen inzwischen wissenschaftlich widerlegt. Abgesehen von ihren intellektuellen Fähigkeiten finden sich unter Hochbegabten mit genauso hoher Wahrscheinlichkeit gesellige bzw. sozial voll eingebundene Persönlichkeiten und exzentrische Eigenbrötler, wie es auch bei Normalsterblichen der Fall ist. Aber warum hält sich denn bloß der Mythos vom sozial problematischen Genie so hartnäckig? Und wohlbemerkt, wir reden dabei von gesunden, hochintelligenten Menschen und nicht von Autisten mit Inselbegabungen. Warum also wollen wir trotzdem glauben, dass Hochintelligenz oftmals beispielsweise mit sozialen Defiziten einhergeht? Naja, dieser konstruierte Zusammenhang ist wohl einerseits so schön plakativ, dass man tolle Filme daraus machen kann. Denn da ist ein Konflikt eben zwischen Intelligenz und sozialer Kompetenz. Und Konflikte sind ja immer die Grundlage spannender Geschichten. Und andererseits liegt das vielleicht an einer schrägen Wunschvorstellung von Fairness oder ausgleichender Gerechtigkeit, die wir mehr oder weniger unbewusst haben. Es fühlt sich für uns Normalsterbliche einfach besser an, wenn wir glauben können, dass besonderen Stärken, die uns jemand voraus hat, in einem anderen Bereich wenigstens ebenso starke Schwächen gegenüberstehen. Da geht's uns doch gleich viel besser, als wenn wir uns eingestehen müssten, jemand anderes sei uns in allen Belangen überlegen. Also kurz und gut, das hochintelligente, aber sozial problematische Genie ist ein Mythos. Es gibt genug Untersuchungen, die belegen konnten, dass es unter Hochintelligenten ebenso viele Menschen mit mehr oder weniger ausgeprägten sozialen oder emotionalen Kompetenzen gibt, wie unter den Normalsterblichen. Die sind einfach nur intelligenter. Was auch immer das heißt. Ja, das war's auch schon wieder für heute zum Thema Lernmythen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht wieder den einen oder anderen Gedanken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wie immer über eine Bewertung oder eine Rückmeldung sehr freuen. Das nächste Mal setzen wir unsere Reise im Bereich der Lernpsychologie fort und reden ein wenig über Lernmotivation, über den Antrieb zum Lernen, was ihn fördert und was ihn hemmt. Aber wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Alexander Schelle, Rainer Mees und Thomas Heine und wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut!